möchte gerne mit uns ja eigentlich über den Kern des Evangeliums nachdenken. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, meint ja, dass wir befreit werden von Sünde, Schuld und Tod, dass ein ewiges, besseres Leben auf uns wartet und dass wir diese Erlösung erleben dürfen. Das ist das, wovon wir reden, was wir hoffentlich selber erlebt haben, was wir immer wieder neu erleben wollen, dass Gott uns neu macht, zu diesen neuen Kreaturen, Menschen, die in seiner Nachfolge Glück und Zufriedenheit und Erfüllung finden. Das ist die fromme Theorie. Ja, leider lebe ich in meinem eigenen Leben und leider auch in der seelsorgerlichen Praxis, so als Pastor, ich bin jetzt 20 Jahre Pastor, da erlebe ich leider, dass diese fromme Theorie, die wir haben, auf diese harte Realität trifft, in der wir alle irgendwo sind. Und da merke ich oft viel Anstrengung und wenig Veränderung. Da merke ich Menschen, die vor 20 Jahren genau die gleichen Probleme haben wie heute oder heute sogar noch schlimmer als damals. Und es hat sich gefühlt nichts verändert und Befreiung ist weder sichtbar noch spürbar, noch sagen sie es selbst. Und das ist, finde ich, ein Drama, das ist so traurig, wenn Menschen diese Erlösung, diese Veränderung, dieses neue Leben in Christus verpassen. Wie kann es sein, dass man so viele Jahre, Jahrzehnte vielleicht mit Jesus unterwegs ist und trotzdem noch gefangen lebt? Dass diese Befreiung in der Theorie zwar vorhanden ist und man kann die richtigen Antworten geben, aber man kann der Person ansehen und abspüren, dass sie belastet, unglücklich und vielleicht sogar psychisch krank ist. Diese Woche musste ich die Polizei rufen im Gemeindekontext, weil wir uns anders nicht mehr zu helfen wussten. Es gibt psychisch kranke Menschen. Und es gibt Menschen, die viele Probleme mitbringen. Wie kommen wir klar? Wie können wir damit umgehen? Ich habe nicht alle Antworten, aber ich möchte uns Mut machen, in ein, zwei Richtungen mal weiterzudenken. Und vielleicht ein Gedanke. Ich glaube, dass ganz viel, und das wissen wir ja selber, also die Zusammenhänge von Psychosomatik und Gesundheit, dass ganz viel bei uns im Kopf in der Einstellung anfängt. Manchmal stecken wir in so Kopfgefängnissen, ich nenne das jetzt mal so, die das Leben absolut unmöglich machen. Und im schlimmsten Fall habe ich noch das Gefühl, ich bin der, der den anderen Bescheid sagen kann, wie es funktioniert und ich versuche, andere in die gleichen Gefängnisse zu sperren. Manchmal sind wir gefangen in unserem Denken. Wir haben Glaubenssätze gebildet über uns, über das Leben und die tun weder uns noch den anderen gut. Was machen wir, wenn wir solche Denkblockaden haben, wenn wir merken, dass es ungesund ist? Wenn ich vor dem Spiegel stehe, das Gefühl habe, ich bin hässlich und unzureichend. Was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin minderwertig und schlecht? Was mache ich, wenn mein Kopf mir immer wieder sagt, du verdienst es nicht, glücklich zu sein? Was mache ich, wenn ich das Gefühl und diese Gedanken immer wieder habe, Gott, der will mich strafen? Viele Menschen stecken in solchen Gefängnissen. Und viel zu viele hübsche junge Menschen stehen morgens vorm Spiegel und können sich nicht angucken, weil sie sich so ätzend finden. Das sind Fallen, Kopfgefängnisse, die wir haben, die uns das Leben kaputt machen. Ich möchte uns ein Beispiel erzählen, das ich neulich gelesen habe. Da ist Ted Turner, ein älterer Mann, der Milliardär aus Amerika, Medienunternehmer, hat CNN gegründet damals und so. Und in seinen besten Jahren war er verheiratet mit einer sehr bekannten amerikanischen Filmschauspielerin. Er war reich, berühmt, populär und er hat es geschafft, auf das Business Magazine in Amerika, in der Januar-Ausgabe, da wird immer der Star-Unternehmer des letzten Jahres quasi im Porträt abgebildet, er hat es geschafft, auf das Cover dieses Business Magazine. Wenn man es dahin schafft, dann ist man wer? Milliarden auf dem Konto, toll verheiratet, auf dem Höhepunkt der wirtschaftlichen Macht und der Fähigkeiten und des Einflusses. Und es wird berichtet, dass bei dieser Preisverleihung, bei dieser Übergabe dieses Preises, den er da bekommen hat, dass er dann auch eine Antwortrede halten durfte, eine kurze. Und er hat dann angefangen, die üblichen Nettigkeiten zu sagen, wie dankbar er dem und dem und dem ist und was alles so schön ist. Und dann hat er angefangen, und das war off-script, das hat er nicht scheinbar aufgeschrieben gehabt, nochmal so ein Stück weit seinen familiären Hintergrund zu beleuchten. Und er hat von seiner Kindheit erzählt, von seinem überdominanten, strengen, brutalen Vater, dem er es nie recht machen konnte, wo er immer unter diesem Druck, unter dieser Angst leben musste und dass er sein Leben lang versucht hat, die Bestätigung seines Vaters zu bekommen. Der Vater war schon einige Jahre tot. Er hat gar nicht mitbekommen, dass er es wirklich geschafft hat, dass sein Sohn wirklich einer war, der durchziehen konnte. Und Ted Turner ist dann dort auf der Bühne am Mikrofon wohl in Tränen ausgebrochen, hat seinen Pokal da in die Luft gereckt, imaginär in Richtung seines toten Vaters und hat gesagt, is that enough for you, Daddy? Reicht es dir jetzt, Vater? Äußerlich alles so schön, äußerlich erfolgreich, schön, schlau, stark und innerlich ein kleines Kind, was die Bestätigung des Vaters sucht. War er frei oder war er gefangen im Denken? Sind die Muster, die sich so tief eingebrannt haben in der Kindheit, nicht etwas, was ihn so gehindert hat, dass er das tolle Leben, was er hatte, wirklich gar nicht genießen konnte und immer noch nach der Bestätigung seines schon längst toten Vaters sucht? Das sind manchmal so Denkgefängnisse, die wir haben, Kopfgefängnisse, wo wir nicht rauskommen. Du suchst und ringst um die Bestätigung von Menschen, die es vielleicht schon gar nicht mehr gibt, die es vielleicht gar nicht wert sind, aber du bist gefangen. Du rennst in deinem Hamsterrad. Und das hindert dich daran, das befreite, gute, erlöste Leben zu leben, was Gott dir zugedacht hat. Und da gibt es so viele falsche Glaubenssätze, die sich in unserem Kopf einbrennen. Manchmal geht es auch noch ein Stück weiter. Es ist nicht nur so ein Glaubenssatz, der mich behindert. Manchmal ist auch so das ganze Weltbild, was mich gefangen nimmt. Und ich möchte euch ein anderes Beispiel geben von einem Mann, der vor einiger Zeit gelebt hat. Ich leite ein, es ist der Zweite Weltkrieg. Die Japaner haben Pearl Harbor bombardiert und sie haben in dieser Anfangsphase des Krieges alle Pazifikinseln eingenommen. Unter anderem auch die Insel Guam. Könnt ihr heute mal nachschauen auf der Karte, ist ein ganz kleines Eiland irgendwo im Pazifik. Und als die Amerikaner dann angefangen haben aufzurüsten und dann Schritt für Schritt sukzessive die Inseln wieder zurückerobert haben, da kamen sie auch nach Guam. Und auf Guam, da waren die japanischen Soldaten stationiert und unter anderem ein junger Mann, den ich euch gleich vorstellen werde, der Soichi Yokioi, zeige ich euch gleich, der Elite-Soldat in der japanischen Armee war. Er ist gedrillt worden auf den Kaiser hin, der japanische Kaiser, der quasi gottgleiche Verehrung teilweise da noch bekommen hatte zu der Zeit. Und das Prinzip dieser Soldaten war, lieber für das Vaterland, für den Kaiser zu sterben, als sich zu ergeben. Kennen Harakiri und solche Geschichten. Also das war so ein bisschen die Einstellung, der Drill dieser Elitesoldaten. Dieser Mann war mit seiner Einheit im Dschungel, um Guam gegen die Amerikaner zu verteidigen. Das hat jetzt nicht ganz geklappt. Die Insel ist quasi übernommen worden. Aber als die Amerikaner kamen, haben sie sich immer weiter in den Dschungel zurückgezogen, dort verborgen und in ihrem Versteck da gelauert und haben sich versucht zu verteidigen. Da lagen sie, auch wenn sie schon das Gefühl hatten, dass gar nicht mehr so viele Kriegshandlungen stattfinden. Der Krieg war vorbei und sie lagen immer noch da. Und weil das ein Phänomen war, was nach dem Zweiten Weltkrieg öfter vorkam, haben die Amerikaner mit Flugzeugen japanisch sprechende Flugblätter abgeworfen und den Leuten gesagt im Wald, kommt raus, der Krieg ist vorbei. Ihr könnt euch ergeben, ist nichts mehr zu kämpfen. Aber sie haben das für eine Falle gehalten. Sie wollten das, sie konnten das nicht glauben und haben weiter in ihrer Stellung ausgeharrt. Er war dort mit seinen Freunden und nach nicht nur einem Monat, nicht nur einem Jahr, nach ein paar Jahren sind die anderen verhungert. Yokioi Soichi war der Einzige, der überlebt hat, dort im Dschungel. Von Schnecken, Fischen, was auch immer der gegessen hat, er hat sich irgendwie durchgeschlagen. Und seine Entdeckung am 24. Januar 1972, 28 Jahre nachdem die Insel zurückerobert worden war, 27 Jahre nachdem der Krieg vorbei war, da führte seine Entdeckung zu einem großen Medienaufsehen. Seine Rückkehr nach Japan verfolgten mehr als 70 Millionen Menschen im Fernsehen. Die ganze Insel hat vorm Fernseher gesessen, als sie 30 Jahre nach dem Krieg gesehen hat, da ist doch einer von uns, der sitzt da noch im Dschungel. Als er dann, nachdem sie ein bisschen aufgepäppelt haben, im Krankenhaus überführt worden ist, nach Japan, da ist er, als er dann interviewt worden ist, hat er diesen Satz gesagt, der heute wohl, ich kann es mir nur sagen lassen, ein Sprichwort im Japanischen geworden ist, hat gesagt, es ist mir sehr peinlich, lebend zurückzukehren. Oder es ist eine Schande, lebend zurückzukehren. Ist doch absurd, oder? Da sitzt ein Mann 28 Jahre seines Lebens im Dschungel. Er kämpft einen Krieg, der schon längst vorbei ist. Er lebt ein hundserbärmliches Leben in einem selbstgegrabenen Erdloch. Er ist jahrelang kurz vorm Verhungern. Leid und Krankheit prägen sein fast ganzes erwachsenes Leben. Und als er zurückkommt und die Chance hat, das Leben ein bisschen mehr zu genießen, da ist es ihm peinlich, weil er lieber hätte Harakiri machen sollen, als sich zu ergeben zur Ehre seines Kaisers. Kann es manchmal sein, dass auch wenn wir es natürlich intellektuell begriffen haben und abstreiten und das gar nicht unser Thema ist, aber kann es sein, dass wir manchmal mit diesem Weltbild genauso gefangen wie dieser japanische Soldat sind? Wir haben einen guten Gott, der uns das Leben in Fülle schenken möchte. Aber wir sitzen in unserem Erdloch mit unseren Gewehren in der Hand und wollen uns gegen wen auch immer verteidigen und am besten jemanden erschießen. Wir essen Schnecken und Würmer und sonst irgendwas und wir verpassen das gute Leben, was Gott uns zugedacht hat. Weil wir ein völlig falsches Bild von diesem Kaiser, von diesem Gott, von diesem König im Himmel haben. Kann es manchmal sein, dass unsere verqueren Gottesbilder uns daran hindern, das gute Leben in Fülle zu leben, was Jesus Christus uns zugedacht hat? Komm raus aus dem Dschungel. Komm raus aus dem Dschungel und leb das Leben, was Gott dir schenken möchte. Kämpf nicht mit irgendwem, sondern leg die Waffen ab und wirf dich in Gottes Arme. In der Bibel steht, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und ja, es hört sich so abgedroschen an. Aber man erkennt sehr schnell, wenn man an Orte kommt, Familien, Freundeskreise, Sportvereine, Gemeinden, ob an diesem Ort Liebe ist oder nicht. Konkurrenzdenken, Neid, Missgunst, was auch immer. Bist du an diesem Ort, wo Liebe ist? Oder bist du Teil von all den Kämpfen, die da so stattfinden? Ich wünsche mir so sehr, dass unsere Familien, dass unsere Gemeinden Orte dieser Liebe sind, wo wir spüren dürfen. Natürlich müssen wir uns auch mal aussprechen und die Wahrheit sagen. Kein Problem. Aber wo wir wissen, dass wir angenommen sind, dass wir als Menschen akzeptiert, respektiert und geliebt sind. Mit unseren Macken und Fehlern. Und dass der andere nicht kommt, um mich fertig zu machen, rauszudrängen, kaputt zu machen, sondern um mich zu lieben, um mich stark zu machen, um mich aufzurichten. Dass wir nicht das Spiel der Eitelkeiten spielen, dem anderen zu zeigen, dass ich doch wertvoll bin, etwas besser, etwas schöner, etwas, ich bin es wert, geliebt zu werden. Nein. Wir sind es nicht wert, geliebt zu werden, weil wir etwas tun, sondern weil wir sind, weil Gott uns gemacht hat. Wenn wir das glauben dürfen, wenn wir das glauben können, dann gelingt auch vielleicht das Miteinander leichter. Von Gott geliebt. Jetzt mag sich einer sagen, ja Christian, jetzt erzählst du hier so ein Zeug und hilft mir aber meinem Problem gar nicht. Ich habe ganz andere Themen. Wenn du meine Probleme hättest, dann würdest du nicht so reden. Wenn du wüsstest, wie ich mich wirklich fühle, dann würdest du mit der frommen Theorie aufhören. Und ja, vielleicht lebe ich nicht dein Leben und weiß nicht genau, wie du dich fühlst und was da gerade los ist. Und ja, es gibt Schicksale, die schwer zu verstehen sind. Aber es gibt Gott sei Dank auch Beispiele in der Bibel von Menschen, die dich vielleicht besser verstehen können, als ich das kann. Und da gibt es diesen Paulus, den die meisten von uns kennen. Und der Paulus, der schreibt ja nicht nur schlaue theologische Abhandlungen, er hat ja auch ein echtes Leben gelebt und davon lesen wir vor allen Dingen in der Apostelgeschichte. Da gibt es eine Begebenheit in der Apostelgeschichte 16, er ist in Griechenland, Philippi, europäischer Boden und er versucht dort das Reich Gottes zu bauen, die Liebe Gottes zu verkünden. Und genau, es passieren da verschiedene Dinge, könnt ihr heute dann gerne nochmal nachlesen, heute Nachmittag, dass er in den Konflikt mit diesen Oberen der Stadt kommt und ich lese vor, schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas, sein Mitarbeiter, zusammengetan und die Beamten der Stadt Philippi erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. So, das hört sich jetzt erstmal nicht sehr bequem an. Blutig geschlagen, zerrissene Kleider, halbnackt in einem Gefängnis zu sein, ist, glaube ich, physisch einer der herausforderndsten Momente, die man haben kann. Und er ist nicht nur im Gefängnis, sondern sie werden noch in den Block eingesperrt. Das heißt, sie können sich kaum bewegen, sind da irgendwo angekettet und da sind sie nun. Wenn man in eine miserable, üble Situation kommen kann, dann in so eine. Und sie wissen nicht genau, wie das ausgeht, dieses juristische Hickhack, ob sie nicht dann doch irgendwann exekutiert werden, ob sie da rauskommen. Todesangst, körperlich bis zum Ende malträtiert, mit Knüppeln geschlagen von einer wütenden Menge, da ist nicht mehr viel übrig von denen und da sind sie nun. Und Paulus weiß, wie es sich anfühlt, ganz unten zu sein. Aber jetzt, und das ist das Faszinierende und deshalb haut mich dieser Text so um, jetzt erlebe ich, dass dieser Paulus, der physisch gefangen ist, beweist mit seinem Leben, dass man seelisch, geistig im Herzen frei sein kann. Denn gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Was ist das für eine Geschichte? Da ist jemand, der ist am Ende, körperlich am Ende, ungerecht behandelt, unfair. Fies, gemein, das ist mies. Aber was macht Paulus und was machen Silas? Sie sind im Gebet und es fällt ihnen nichts Besseres ein. Nein, es gibt nichts Besseres, als dennoch Gott zu loben. Und sie loben ihn so laut, dass sogar die anderen das mitbekommen. Da ist jemand frei in seinem Herzen, obwohl er physisch gefangen ist. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Das ist die Power, die der Heilige Geist in unser Leben ausgießen möchte. Dass wir unabhängig der äußeren Umstände Frieden, Erlösung, Glückseligkeit, Freude, all das in unserem Herzen empfinden dürfen. Weil Gott größer ist als die Probleme da draußen. Und weil Gott auch größer ist als die Probleme da drin. Die Frage ist, lassen wir ihn ran? Lassen wir ihn die Ketten sprengen? Lassen wir ihn das Wunder tun, was manchmal nötig ist, dass wir rauskommen aus unseren Denkblockaden, aus unseren falschen Weltbildern, aus unseren Gefängnissen, die wir uns manchmal selber bauen. Aber das ist das Angebot von Jesus Christus. Das ist das Angebot, das das Evangelium uns macht. In Christus dürfen wir neue Kreaturen werden, neue Menschen, erlöste Menschen. Die Frage ist, glauben wir das? Nehmen wir es in Anspruch und gehen wir den Weg der Nachfolge? Und der Weg der Nachfolge, der ist nicht immer ganz einfach, aber der lohnt sich. Wir dürfen Gott erleben. Wir dürfen erleben, dass Gott uns diese Befreiung schenkt, die jeden Sabbat hier hoffentlich gepredigt wird. Und ich möchte euch zum Abschluss noch eine Erfahrung erzählen und damit die Predigt beenden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Gemeinde, unsere Gemeinden leider auch, nicht der Ort sind, wo Menschen Befreiung erleben. Manchmal habe ich sogar den Eindruck und manchmal leide ich selber daran, dass es Gefängnisse sind. Und wir machen uns gegenseitig das Leben schwer. Und jetzt vergebt mir jetzt ein bisschen verbitterter, zynischer Vorsteher hier vorne. Meinen ganzen Alltag verbringe ich mit Problemen von diesen Gemeinden. Bin in Konflikten, werde beschimpft, habe die übelsten Momente, wo ich denke, Gott, ich bin doch Teil einer Glaubensfamilie, die Erlösung predigt. Wo ist das denn bitte? Warum muss ich die ganze Zeit Müll wegmachen? Aber Gott sei Dank gibt es diese Momente, wo ich das erleben darf. Wo Gott mich, wenn ich mal wieder ganz unten bin, beschenkt mit einer Erfahrung, die mir zeigt, dass er da ist. So vor einigen Wochen war in einer unserer Projekte, wir haben verschiedene Gemeindegründungsprojekte, ich war in einem dieser Orte. Es läuft schon seit einigen Jahren und es waren so knapp 30, 40 Leute da. Die Atmosphäre war besonders. Es waren ganz viele Menschen dabei, von denen ich ziemlich schnell sehen konnte, dass sie mit Kirche nicht viel am Hut haben, aber sie waren da. Und da war eine Gemeinschaft und wir haben geredet, gesungen, gepredigt und danach hatten wir so ein Gespräch, ein Predigt-Nachgespräch. Und ich saß da mit so einer kleinen Gruppe und ich habe selten so einen Gesprächskreis erlebt. Oft geben wir uns die richtigen Antworten, die wir eh schon alle wissen. Aber an dieser Stelle, da haben wir auch über Befreiung, über Jesus, über Erlösung geredet und da haben Leute auf einmal ihr Herz aufgemacht. Da ist auf einmal dieser junge Mann mit Migrationshintergrund, sah man ihm an, steckt dem Namen und er erzählt seine Geschichte. Und er sagt, Leute, wisst ihr was, ich bin groß geworden in einer Familie, die nach Deutschland kam, die es nicht so einfach hatte. Und meine Familie hat von Anfang an eigentlich die Erwartung gehabt, dass ich der Erste bin, der eine ordentliche Schulbildung, hoffentlich einen Uni-Abschluss hat, der ordentlich Geld verdient, damit er die Familie durchbringt. Das ist die Erwartung der Familie auf mir gewesen über viele, viele Jahre. Ich musste performen, ich musste leisten, ich musste es bringen. Ich durfte mir kein Versagen erlauben. Er sagt, ich war dann auch strebsam, ich war fleißig. Aber ich muss euch sagen, Leute, ich habe abends mit Schnappatmungen im Bett gelegen, ich hatte Panikattacken und Angstzustände, weil ich mit dem Druck nicht fertig geworden bin. Aber wisst ihr was? Seitdem ich Jesus Christus kennengelernt habe, seitdem ich abends beten kann, kann ich wieder schlafen. Gott ist so groß, Leute. Gott schenkt diese Befreiung. Da ist ein junger Mann, der sich outet mit seinem Schmerz und der bezeugt, dass Jesus Erlösung schenkt. Dann sagt eine junge Dame, ein paar Sitze weiter, eine Freundin von irgendjemandem aus der Gemeinde. Sie war da und sie hat irgendwie auch mitteilen wollen, was auf ihrem Herzen ist. Und sie sagt, Leute, wisst ihr was? Eigentlich rede ich über sowas nicht, aber ich muss das loswerden. Dieses ganze Social Media, und sie war vielleicht 18, 19, dieses ganze Social Media macht mich krank. Ich sehe überall diese hübschen, schönen, geschminkten, tollen Freunde und Mädchen und alles und ich komme mit mir nicht klar. Ich hasse mich manchmal selber, ich werde depressiv, wenn ich das immer sehe. Und ich muss manchmal das löschen, weil ich sonst krank werde. Und sie bricht so, nicht in Tränen aus, aber man merkt, sie ist total bewegt. Wir sind alle geschockt, wir bedanken uns für ihre Offenheit. Ein bisschen überfordert und hilflos, wenn viele Leute drumherum sitzen. Aber kurz danach war der Gesprächskreis vorbei und ich sehe, dass eine ältere Dame, die gegenüber saß, Freundin der Gemeinde, vielleicht so 70, Sie geht rüber zu dieser jungen Frau. Allein die Körperhaltung, ich hätte heulen können, wie so eine Oma zu ihrer Enkelin geht. Sie setzt sich so neben sie, nimmt ihre Hand und spricht auf sie ein. Ich habe es nicht gehört, ich war weiter weg, aber ich sehe an der Körperhaltung, an dem, wie sie sich dieser jungen Frau zuwendet, dass sie mütterlich oder großmütterlich Trost spendet und genau das sagt, was dieses junge Mädchen hören muss, dass sie wundervoll und schön und gut ist, dass sie sich nicht fertig und kaputt machen lassen darf von all dem Vergleichen. Und mich bewegt das so tief, ich rede mit einem anderen Ehepaar, sie ist in der Gemeinde, er nicht, hat da so seine Fragen, wir haben ein tolles Gespräch, da sehe ich, da steht dahinter ein älterer Mann, der wartet auf mich, will mit mir reden und das Gespräch geht dann vorbei und dann kommt dieser Mann. Ich weiß nicht, vielleicht so 65 oder irgendwo so da, klein, schüchtern, man sieht es ihm schon an, dass es ihm schwerfällt, was jetzt passiert und er kommt auf mich zu und sagt, Christian, ich wollte auch was sagen in dem Kreis, aber ich habe mich nicht getraut, aber ich möchte es wenigstens dir sagen. Weißt du was, Christian? Dass ich heute hier bin, ist eine Riesenleistung. Denn ich habe total Angst unter so vielen Menschen. Ich fühle mich dann immer unwohl und ich komme nicht klar. Aber ich weiß, dass es so wichtig für mich ist, dem auszusetzen. Und in meiner Therapie habe ich gelernt, dass es so wichtig ist, dass ich mich dieser Gemeinschaft aussetze. Damit ich nicht mehr so einsam bin. Und er bricht in Tränen aus. Da ist dieser alte Mann, der seine Einsamkeit bekennt. Und wir haben uns in den Arm genommen und das geteilt, diesen Moment. Dass wir nicht alleine sind. Du bist nicht einsam. Wir sind eigentlich füreinander da. Und wenn Gemeinde das leistet, dass wir uns in Gemeinschaft verletzlich machen können und Jesus Christus einladen und uns gegenseitig Trost spenden und Mut machen, dass unser Leben erfolgreich und gut wird, dann ist Gemeinde Himmel auf Erden. Aber sind wir bereit, uns so einzubringen? Sind wir bereit, uns so verletzlich zu machen? Sind wir bereit, unseren Stolz beiseite zu legen? Sind wir bereit, unsere Besserwissereien mal hinten anzustellen und nicht allen immer die Welt erklären zu wollen? Sind wir bereit, demütig zu dienen und auszuhalten, auch wenn nicht immer alles so läuft, wie ich das möchte? Sind wir bereit, Gemeinde so zu leben, wie Christus sie gedacht hat? Und wenn uns das gelingt, dann ist Gemeinde der schönste Ort auf der Welt. Und dann werden wir hier miteinander Befreiung erleben, Befreiung feiern, sie bezeugen und es wird so attraktiv sein, dass andere Menschen gar nicht anders können, als Teil davon sein zu wollen. Das ist die Chance des Evangeliums. Das ist das Anliegen Gottes mit der Gemeinde. Und ich wünsche uns, ich wünsche mir, dass ich konstruktiver Teil davon bin. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, dazu stehen wir auf. Großer Gott, danke, dass du Befreiung anbietest umsonst, dass wir dich uns in deine Arme werfen dürfen, dass wir aber nicht in der Theorie stehen bleiben sollen, sondern dass wir auch ganz praktisch dir nachfolgen sollen, dass wir den Dienst tun am Nächsten, dass wir lieben dich und den anderen und uns selbst von ganzem Herzen, sodass diese Welt ein bisschen besser wird. Herr, vergib, wenn wir Kirche, wenn wir Gemeinde, wenn wir menschliche Institutionen manchmal so verderben mit unseren eigenen Egos, mit unseren eigenen Vorstellungen, mit unseren eigenen Wünschen. Herr, schenk, dass wir loslassen, dass wir dich ranlassen, dass wir dich der Erlöser sein lassen, der du sein willst für uns alle. Und schenk, Herr, dass wir dem anderen Mut zusprechen und ihn nicht runtermachen. Dass wir, wenn wir Verletzlichkeit sehen, sie beschützen und sie nicht ausnutzen. Schenk, Herr, dass diese Gemeinde ein Ort ist, der warm ist, der liebevoll ist, der gut mit Menschen umgeht. Und schenk bitte auch uns, die wir manchmal dem Ganzen im Weg stehen mit unseren eigenen Egos, die Ruhe und die Gelassenheit, dass wir uns auf die Zunge manchmal beißen können und nichts sagen, einfach mal zuhören und nett sind, weil das so wichtig ist, damit miteinander gelingt. Herr, ich möchte dich ganz besonders bitten, vor allen Dingen auch für die Kinder und Jugendlichen hier in diesem Raum, die das Ganze miterleben, die uns Erwachsene miterleben und schenk, dass sie etwas sehen, was sie attraktiv und gut finden. Schenk, dass sie dich in dem ganzen Chaos, was sie manchmal anrichten, erleben dürfen und dass sie Ja zu dir sagen. Und Herr, schenk, dass wir als Glaubensfamilie, nicht nur hier, sondern weltweit, miteinander deinem Auftrag nachkommen, Licht und Liebe in diese Welt zu bringen. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen.